Hab vor kurzem ein Video angeschaut. Es war wohl eine Werbung von einer großen Hotelkette. Und das war in Rumänien. Und es war ein ganz trichtes Viertel. Das war grauer Beton von außen. Die Fassade war alles nicht sehr einladend. Und man hat da eine Person gesehen. Man hat sie nicht selbst gesehen, aber die hatte vorne so eine Kamera. Und die ist in ein Haus reingegangen. In dieses ja, sehr graues Vorhaus. Und da waren Graffitis an der Wand, da war der Aufzug war kaputt. Und dann ist diese Person so ein Stockwerk höher gelaufen und auch da war es sehr, nicht sehr ansprechend. Und dann ist sie vor einer Tür stehen geblieben, die hatte ein Zahlenschloss. Und dann hat diese Person diese Tür aufgemacht und ist in diesen Raum reingegangen. Da war herrlich, der war einladend, der hatte einen wunderschönen Parkettboden, da war alles hell. Dann ist er ins Schlafzimmer reingegangen, diese Person, und da war ein wunderschönes Bett mit Gardinen. Das Badezimmer war also wirklich luxuriös ausgestattet. Und man hat gemerkt, das Äußere, diese Fassade von außen, hat überhaupt nicht mit dem zusammengepasst, was innen sich abgespielt hatte. Wäre keiner auf die Idee gekommen, dass es da innen drin so aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, so vielleicht eher das Gegenteil. Ihr habt vielleicht ein Hotel gebucht, ihr habt vorher die Prospekte gesehen, alles wunderbar. Ihr kommt ans Hotel, super aus, und dann geht da rein und da seht ihr das Hotelzimmer dreckig. Der Pool funktioniert nicht, ist kaltes Essen, kann ich auch der Hase geben. Das Personal total unfreundlich. Und auch hier spricht, oder ist der äußere Zustand spiegelt nicht das, was innerlich sich abspielt. Und ich habe mir gedacht, ist das bei uns Nachfolgern Jesu manchmal auch nicht so? Ist das bei uns anders? Ist es nicht manchmal so, dass das, was sich innen in uns abspielt und das, was wir nach außen repräsentieren, zwei unterschiedliche Dinge sind? Und ich meine das wirklich nicht so, als ob wir das bewusst tun würden, als ob wir heucheln würden. Aber ich glaube, wir sind davor nicht gefeit, weil wir oft denken, wir müssten die Fassade, auch die christliche Fassade, aufrecht erhalten. Und manchmal merkt man es vielleicht auch gar nicht, dass das Innere mit dem Äußeren gar nicht übereinstimmt. Wir spielen einfach so unser Ding, wir gehen einfach so durch in unserem Hamsterrad und wir wollen auch irgendwo den Schein wahren. Das Prinzip finden wir auch in der Bibel, in Offenbarung 3, nämlich in der Gemeinde von Sardes. Auch da war der Zustand, der äußere Zustand, hat nicht mit dem übereingestimmt, was innerlich abging. Und das wollen wir heute miteinander betrachten. Wir wollen lernen von Sardes und selbst natürlich da auch betrachten, nicht nur was vor 2000 Jahren war, sondern wie ist denn eigentlich unser geistlicher Zustand? Was können wir von Sardes lernen? Wer hilft Sardes dabei, wieder, sag mal, zurechtzukommen? Und das Thema heute Morgen, ich habe es mal genannt, außen hui und innen pfui. Außen hui, innen pfui, Ermutigung zur ehrlichen Bestandsaufnahme und zur freudigen Umkehr. Ja, also wirklich, dass wir uns heute Morgen mal schauen, was können wir von Sardes lernen, wie ist unser eigener geistlicher Zustand. Aber wir müssen natürlich auch die Frage stellen, was müssen wir tun, wenn wir hier in unserem Leben, in unserem geistlichen Leben was entdecken. Was hat der Herr bereitgestellt, dass wir wieder umkehren können? Welche Chance gibt uns der Herr? Was war das Problem in Sardes? Und dazu möchte ich uns zuerst mal den Text lesen, Offenbarung 3, Verse 1 bis 6. Und das sagt der Herr der Gemeinde und dem Engel der Gemeinde in Sardes: Schreibe. Das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast eine wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleider, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit unser Text und nochmal außen hui, innen pfui, Ermutigung zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme und freudigen Umkehr. Und zuerst wollen wir uns anschauen, wir sehen ja hier schon, es ist eigentlich ein herausforderndes Sendschreiben, es ist kein positives Sendschreiben, es ist eines der negativsten Sendschreiben in der Bibel. Und wir werden zuerst hier sehen, die Diagnose an diese Gemeinde. Und die ist ja sehr radikal, die ist sehr offen und ehrlich. Und ich denke, das ist wichtig, dass man so eine Diagnose, wenn die gestellt wird, die vielleicht am Anfang sehr weh tut, aber letztendlich da, wo keine Diagnose ist, kann auch keine Umkehr geschehen. Also da, wo man um den heißen Brei auch herumredet, das bringt ja gar nichts. Und jemand, der krank ist, braucht eine Hilfe. Und es geht nur, wenn man auch recht diagnostiziert. Und das tut der Herr hier. Aber bevor wir hier reingehe und diese Diagnose sehen, will ich einfach nochmal betonen. Es geht darum, es ist ja hier ein Gemeindeschreiben, dass der Herr die Gemeinde heute immer noch bauen möchte. Ja, der Herr hat Gemeinde erwählt, und zwar aus alle wiedergeborenen Gläubigen, damit sie hier in dieser zunehmenden Finsternis, die wir hier haben, dass hier noch Licht ist. Dass Menschen sehen, hier ist was anderes. Hier ist ein Gott, der am Werk ist, der Menschen, die verloren waren, verändern kann. Dass es Hoffnung gibt, auch in dieser hoffnungslosen Zeit. Und wir sind einfach dazu da, um Gott zu repräsentieren. Einmal als weltweiter Leib und dann natürlich auch in der Ortsgemeinde. Jetzt haben wir aber folgendes Problem, gerade für die Ortsgemeinde. Wir sind immer noch in der Welt. Und die Welt ist in der gefallenen Welt. Und eine Gemeinde, eine Ortsgemeinde, hat immer noch Herausforderungen. Und das sehen wir hier bei Sardes. Und ich denke, das ist ja heute auch nicht anders. Wir leben immer noch in einer Welt, Gemeinde in der Welt, in der 2. Korinther 4,4, der Herr dieser Weltzeit ist immer noch der Teufel. Und er möchte nicht, dass Sardes Licht ist, und er möchte nicht, dass unsere Gemeinde, wo auch immer wir stehen, dass sie Licht ist, und er möchte auch nicht, dass du persönlich ein Zeugnis für den Herrn Jesus bringst. Und deswegen müssen wir immer im Hinterkopf haben, eine Gemeinde ist immer angefochten, die ist immer im Spannungsfeld. Und so geht es auch den Gläubigen als Einzelner. Ja, jeder, der Gemeinde hat, der weiß, eine Gemeinde ist ein Haufe von, ich sag mal so, unterschiedlichen Köpfen und Meinungen und Vorstellungen. Es kracht oft, die unterschiedlichen Charaktere. Und das sieht man einfach, dieser äußere Zustand ist nicht mit dem kompatibel, was wir eigentlich nach Aussehen repräsentieren sollten. Das heißt, die Gemeinde ist, sag mal, agiert nie zu 100% wirklich geistlich. Sie ist immer angefochten. Sie hat geistlich alles, 1. Korinther 1. Ihr habt alles, ihr seid in allem reich gemacht, aber trotzdem ist das Spannungsfeld gegeben. Und das sehen wir hier einfach. Der Herr sagt, wir haben alles, aber es gibt einfach in der Gemeinde unterschiedliche Zustände. Aber egal, wie die Gemeinde auch ist, wie sehr sie kämpft, der Herr möchte Genesung schenken. Und so sollen wir dieses Sendschreiben auch lesen, als Hilfe zur Umkehr, nicht als Niederprügeln. Ja, jeder, der heute rausgeht, der soll sagen, ja, ich möchte ganz neu mit dem Herrn anfangen, wenn auch irgendwas da ist, wo ich korrigieren muss. Und das war in der Gemeinde von Sardes eben so, der Herr muss hier ein Urteil sprechen und er sagt hier, du hast den Namen, dass du lebst, aber bist doch tot. Nach außen hin war die Gemeinde tipptopp. Ja, die Ortsgemeinde war an einem Ort, wo Menschen von außen gesehen haben, Mensch, das sind Christen. Ja, die haben es begriffen. Die haben Gottesdienste gehabt, die haben wahrscheinlich Gebetskreise gehabt, die haben missionarische Veranstaltungen gehabt, die haben vielleicht Besuchsdienste gehabt und, da war alles da. Und selbst andere Gemeinden von außen haben gesagt, naja, also das ist der Prototyp einer wunderbaren Gemeinde. Da kann nichts schief gehen, an denen müssen wir uns orientieren. Da steppt der Bär. Ja, die sind sehr aktiv. Die haben den Namen geistliches Leben. Und das Interessante ist, dass hier ein Wort steht, geistliches, also das Leben, da steht nicht das normale Leben, das wir haben, wo jeder von uns hat, der noch heute hier sitzt, Bios, sondern da steht geistliches Leben. Ja, sie wurden geistlich als hochwertig eingestuft. Aber der Herr Jesus sagt hier, du bist geistlich tot. Trotz aller Aktivitäten, die sie getan haben. Wie kann sowas passieren? Wie kann es sein, dass man so lebendig scheint und trotzdem geistlich tot ist? Es kann dadurch geschehen, ich habe mir mal jemanden zitiert, dass die Verbindung mit dem Herrn in den Hintergrund tritt. Das einfache aktives Hamsterrad am Laufe war, aber letztendlich die Speise von außen vom Herrn selbst war nicht mehr gegeben. Es kann dadurch geschehen, dass das Hören auf das Wort Gottes und das Gebet mit ihm vernachlässigt wurde oder sogar bewusst sich von ihm abgewendet hat. Dass man sich bewusst vom Herrn, von der Quelle des Lebens, als Gemeinde, als einzelner Gläubiger, dass das nicht mehr präsent war. Es kann aber auch sein, wir wissen ja nicht genau, was in Sardes so da der letzte ausschlaggebende Punkt war. Es kann auch sein, dass die Gemeinde langsam vermischt wurde. Ja, dass von außen Leute dazukamen, die haben so langsam auch mit das Ruder übernommen und dann war natürlich ein Mischmasch geschehen. Ja, ich habe jetzt von einem Bruder gehört, in seiner Gemeinde ist es wohl Usus, dass man die Gläubigen in der Gemeinde zusammen mit den Suchenden, die in die Gemeinde kommen, zusammenarbeiten lässt. Mit der Hoffnung einfach, dass die, die suchend sind, irgendwann durch ihren Dienst in der Gemeinde zum Glauben kommen. Es funktioniert wahrscheinlich in irgendeinem Verein draußen, funktioniert das ja, aber geistlich gesehen funktioniert es ja überhaupt gar nicht. Ja. Und das ist ein Problem. Und das ist nicht nur in der Gemeinde, die mir der Bruder gesagt hat, sondern ich kenne das von verschiedenen Gemeinden, dass man einfach die Leute mit ins Boot nehmen möchte, anziehen. Ja, man meint das ja gut, aber man hat nicht begriffen, dass geistlich und weltlich Tod im Geist ein Unterschied ist. Aber was dazu hier kommt, war wahrscheinlich auch ihr Lehre von außen. Ja, man geht davon aus, dass genauso wie in Pergamon und in Thyatira gewisse gnostische Irrlehren reingekommen sind. Gnostisch heißt ja immer, gibt ja verschiedene Spielräume. Die eine habe gesagt, du kannst alles machen, was du willst mit deinem Körper und so. Hauptsache dein Herz stimmt. Haben wir heute auch. Das Gegenteil war davon, du musst jetzt gesetzlich sein, du musst halten, halten, halten. Nur dann bist du mit dem Herrn in Ordnung. Ja, also auch hier eine Vermischung, was auch immer es war. Letztendlich, die Gemeinde hat einen geistlichen Mangel. So, aber sie dachten, sie leben. Wie würde wir reagieren, wie würdest du heute Morgen reagieren, wenn jemand zu dir sagt, du bist geistlich, naja, nicht in Ordnung? Wie würdest du reagieren? Würde man gleich sagen, ja super, dass du mir das mal sagst, oder? Ja. So, auf das habe ich gewartet. Nein, aber was ist denn in der Regel? Was kommt dann? Du bist aber lieblos. Also wer bist du, dass du das jetzt... Bist du besser? Bist du geistlicher? Bist du absoluter? Bist du der einzig Wahre? Ich bin froh, dass ich uns das heute Morgen nicht sagen muss, sondern hier sagt es jemand, er sagt, er die sieben Geister Gottes hat. Das heißt, der Herr Jesus sagt hier die sieben Geister Gottes, Jesaja 11, das heißt, es hat die Fülle des Heiligen Geistes. Das heißt, der das sagt, hat den Geist, der vollständig in die Wahrheit führt und da gibt es ja gar nichts mehr zu diskutieren. Sondern dieses Urteil muss sich die Gemeinde einfach gefallen lassen und sagen, so sieht's aus. Der Herr Jesus hat die sieben Geister Gottes. Das ist wie ein, ich nenne es das Röntgengerät oder das MRT. Er sieht Dinge, die von außen niemand sieht. Und er sieht auch Dinge, die du dir selbst gar nicht bewusst bist. Er geht vollständig in die Tiefe. Der Jesus hat die sieben Geister Gottes hier und er hat die sieben Sterne in seiner Hand. Das heißt, selbst die Verantwortlichen musste hier den Mund halten. Ja, selbst wenn der Älteste gesagt hat, so wie wir unsere Gemeinde bauen, so wie du Gläubiger bist, ist alles wunderbar. Der Jesus hat Autorität auch über die Ältesten. Ja, und es ist manchmal so in der Gemeinde, dass die Ältesten vorgeben, ja bei uns, so müssen wir es tun, so ist alles richtig. Stopp mal. Erstmal ist der Maßstab der Herr Jesus. Und das tut er hier. Er lässt einfach dieses Oberflächliche immer ganz neuen Licht erscheinen. Ich habe mir das so vorgestellt, das ist so ein bisschen wie bei Jerobeam. Wenn euch noch 1. Könige 12 erinnert, der Jerobeam hat ja auch so einen Gottesdienst installiert im Nordreich, als das geteilt wurde. Das sah ja 1:1 deckungsgleich aus, wie mit dem richtigen Gottesdienst. Das war sogar, wenn ich es im Recht in Erinnerung habe, in Bethel, im Haus Gottes. Ja, die wurden getäuscht. Wichtig ist, dass wir uns heute Morgen nicht täuschen lassen. Also, halte mal hier mal fest, die Diagnose, Gott sieht hinter die Kulissen. Gott sieht ganz genau, was abgeht. Und Geschäftigkeit allein macht noch keine gesunde Gemeinde. Also da, wo viel Action ist, auch in deinem Leben, heißt noch lange nicht, dass du geistlich klar bist. Geschäftigkeit macht noch keine gesunde Gemeinde. Das Urteil von anderen macht noch keine gesunde Gemeinde. Auch keinen gesunden Christen. Das eigene Urteil an mich selbst und an meine Gemeinde macht noch lange keine gesunde Gemeinde und noch lange keinen gesunden Christ. Paulus sagt mal, ich beurteile mich nicht selbst. Der Herr ist es, der mich beurteilt. Und letztendlich, Selbsttäuschung allein hilft nicht. Ich weiß nicht, wie viele von euch gerne Western geguckt haben. Ich war früher so ein Fan von Winnetou. Aber es gibt ja auch so ein bisschen lustigere gemachte Western. Und ihr kennt alles Saloon, oder? Ein Saloon, wo die Cowboys reingegangen sind und dann... Da hat man einen lustigen Film gesehen, da hat dann ein Cowboy von außen geschossen an das Saloon und dann ist der zusammengekracht. Ja, gerade nach vorne. Das heißt, das war eine Pappwand war das, ja. Soll lustig sein. War nichts hinter dran. Wie viel ist bei uns Pappwand? Wo sind wir vielleicht Pappkameraden? Wo ist unsere Gemeinde vielleicht der Pappkamerad? Wo ist diese Veranstaltung vielleicht ein Stück weit Pappkamerad? Man kann sich auch hinter so einer Veranstaltung verstecken. Gott möchte keine Geschäftigkeit, sondern er möchte geistliches Leben bei uns, nach außen. Aber wie sieht es bei uns ganz genau aus? Bist du heute Morgen, wie würdest du dich ganz konkret heute Morgen beurteilen? Tot oder lebendig? Oder so halblebig zwischendrin, so halb am... Oder ist alles gut? Wie sieht es aus in deinen Diensten? Geschäftigkeit. Bist du vielleicht voll dabei? Hast viel zu tun, auch im Reich Gottes. Vielleicht hast du auch gar nichts zu tun. Da wird es vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit. Aber wir haben ja alle Dienste in der Gemeinde. Manche Dienste, die laufen. Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar. Wie sieht es aus mit Bibellesen? Heute Morgen schon abgehakt? Ja? Oder was vom Herrn empfange? Wegweisung für den Tag. Seelsorgerlich oder zur Umkehr gerufen. Wir machen manchmal solche Dinge einfach Hake dran und es gehört halt dazu. Gebetsleben. Wie ist das Gebetsleben? Aktiv, hörend oder auch einfach nur, es gehört dazu. Heute Morgen 8 Uhr, schnell was runtergerattert und dann gehört halt dazu. Vielleicht betest du sogar salbungsvoll, auch vor anderen Leuten. Aber wie sieht es ganz konkret aus? Bei dir. Wisst ihr, das sind ja die ABC-Dinge. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das wisst ihr alle selbst. Aber nur weil man gewisse Dinge weiß, heißt es nicht, dass es nicht wichtig ist. Ja, der Mensch besteht zu 80% aus Wasser. Ich weiß das und ich weiß aber auch, dass ich jeden Morgen oder jeden Tag meine 2-3 Liter trinken sollte. Ich sage jetzt nicht, das weiß ich ja, also brauche ich es nicht mehr machen. Ja, es ist wichtig, dass wir hier wieder in diese Spur, wie viel biblische Kraft ist letztendlich bei dir persönlich vorhanden? Der Herr Jesus, er möchte diese Gemeinde, das ist ja ein hartes Urteil, ja, nicht so lassen, wie sie ist, sondern er sagt jetzt, und das ist die Aufforderung zur Genesung, das heißt das Heilmittel. Und das wollen wir ja jetzt tun. Und das Erste, was er hier sagt, ist Vers 2, werde wach. Werde wach! Ja, habe ich den Letzten jetzt auch. Ja, sei da. Freut mich. Guten Morgen. Wisst ihr, ich habe eins gelernt. Wachsein und Wachsein ist nicht dasselbe. Ich habe Kinder und ich beneide ihren Schlaf. Wirklich. Die können schlafen, da bricht alles zusammen, die schlafen. Und jeden Morgen, wenn ich sie wecke, dann gehe ich ins Zimmer und sage, beim Levi zum Beispiel, Levi, du, Schule, aufstehen. So, dann kommt der hoch, total verpennt und sagt, ja, Papa, hab's gehört. So, 5 Minuten später, ich sehe ihn nicht, dann gehe ich wieder unter, was macht er? Er schläft. Sage ich, Levi, aufstehen. Ja, sag mal, ich war doch vor 3 Minuten da. Nein. Ich war nicht da. Ja, ich war nicht da. In meinem Alter fängst du ja langsam auf. Warst du jetzt da? Nein, aber hier. Wisst ihr, wir Christen, wir laufen oftmals in einem Tran herum. Ja, in einem Hamsterrad. Wir denken, ist alles wunderbar, ist alles in Ordnung, ich mache das schon immer so, also lassen wir es auch, alles wunderbar. Ein Kommentator sagt, ich fand das gut, viele werden heute schon und insbesondere in der Zeit des großen Abfalls, aktuell, von einer geradezu dämonischen Schläfrigkeit befallen. Sie werden gleichgültig, ihre Bibel bleibt verschlossen, ihr Gebetsleben versiegt, bleiben mehr und mehr den Zusammenkünften fern. Das ist etwas, was ich auch beobachte. Und das ist etwas wieder das ABC des Christseins. Und das ist eigentlich ein guter Indikator, wie sieht es denn bei mir aus? Ja, und ich merke einfach diese Schläfrigkeit bei mir in meinem eigenen Leben. Die Leute denken ja immer, oh, du bist ja in einer Gemeinde, du bist ein Pastor und bei dir läuft es ja. Nein. Wie schnell ist man in diesem Hamsterrad? Ich nenne das bei mir immer die Minen. Ich fühle mich manchmal wie auf einem Minenfeld. Es geht, ich trete in die Mine, explodiert, dann ist es in die Mine, dann kommt wieder etwas. Und ich merke, ihr wisst, wenn so ein Ding explodiert, das weiß man manchmal bei Böllern an Silvester, wie das in den Ohren schallt und piepst, dann du hörst nicht mehr richtig. Wisst ihr, und wenn ich so denke, die letzten 6 Monate wieder, Katastrophe. Und dann noch geistlich agieren, immer auf der Höhe zu sein, nicht zu verzweifeln, Sorge zu haben, Ängste zu haben, wie geht's weiter? Und ich denke, das kennst du aus deinem Leben ja genauso. Wir sind dann in diesem Hamsterrad, ja klar, wir sind ja Christen und wir müssen so müssen. Wie sieht's aus in unserem Leben? Wisst ihr, der Pharao im Ägypten, der hatte nur eins, die Gläubigen mit Ziegel zu beschweren, mehr Arbeit, nicht zur Ruhe kommen. Daniel 7,25 heißt, der Teufel, das heißt, möchte die Gläubigen aufreiben, er möchte sie zugrunde richten. Ja, und der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, er gibt immer diese Fallstricke. Wisst ihr, das sind manchmal diese kleinen Füchse, das sind nicht immer die großen Bomben, aber diese kleinen Füchse, an denen du verzweifelst. Wisst ihr, als wir gestern nach Bad Teinach, fällt mir gerade einer nach Teinach, da habe ich, muss immer alles auch für die kleine Diabetes gucken, was ist wichtig, wichtig, wichtig. So, und dann bin ich auf der Autobahn und dann irgendwie merke ich, vergessen. So, was machst du jetzt? Wisst ihr, jetzt kommt wieder das, wenn du weißt, du hast was vergessen, was lebensnotwendig ist, dann kehrst du um. Wenn du weißt, es ist nicht notwendig, dann fährst du weiter. So, jetzt war es aber ein Problem, es war etwas, das hätte lebensnotwendig sein können, war es aber in der letzten Zeit, haben wir es nie gebraucht. So, jetzt stehst du da und sagst, kehrst um, wieder der Weg nach zurück, wieder, dann gehst du auf den Parkplatz und, wisst ihr, dann muss ich sagen, habe ich keine heilige Gedanke mehr. Das schwillt mir echt über meine eigene, manchmal so, der Kamm. Wisst ihr, und das ist das auch, was der Teufel dann nutzt, um uns wirklich so runterzuziehen. Aber danach, der Herr hat es wieder wunderbar gemacht und deswegen ist wichtig, dass wir mal aufwachen. Sag mal, hier, wach mal auf. Wie sieht's aus? Und dann sagt er in Vers 3, so denke nun daran, wie du empfangen hast. Das zweite ist, dass du anfängst, nachdem wir wach geworden sind, ja, alle Sinne beisammen, dass wir nachdenken, eine gewisse Bestandsaufnahme machen. Wirklich mal ehrlich zu sein und sagen, Herr, okay, so sieht's aus. Bei uns in der Gemeinde, bei uns in meinem Leben, bei uns in der Familie, bei uns in den Kindern, bei uns am Arbeitsplatz. So steht mein geistliches Leben. Und es ist ja interessant, dass der Herr jetzt sagt, dieses Bedenken. Du musst ja nicht jetzt irgendwas ausdenken, was musst du wie beim Psychologen fragen, sondern er gibt ja noch, über was sollst du denn nachdenken? Er sagt, wie du empfangen und gehört hast. Das heißt, du sollst ein Stück weit zurück zu den Wurzeln gehen, zur biblischen Lehre, zu dem, was geschrieben ist, zu dem, was du empfangen hast und gehört hast. Darf ich dich mal fragen, was hast du in deinem Glaubensleben am Anfang empfangen? Und wo drehst du dich heute in deinem Hamsterrad? Bis ganz am Anfang, als ich so mal nachgedacht habe, wie ich empfangen habe, das war so eine herrliche Freude. Ich habe gewusst, ich bin ein Sünder, ich werde nicht bestehen. Da ist einer, der hat mich errettet, der hat mich neu gemacht. Jetzt ist er an meiner Seite, er geht mit mir durch den Alltag. Wenn ich gesündigt habe, komme ich zu ihm. Ich danke dir, Herr, dass du mir vergeben hast. Er hilft mir bei meinen Kämpfen. Das war so wunderbar. Und heute, Aufforderung in der Bibel, ihr sollt einander lieben. Oh, in welcher Zeitform stand es? Aktiv, immer oder war es nur einmalig? Welches Wort steht da? Ist es die Agape-Liebe oder ist es Phileo? So ist es vielleicht noch ein anderes Wort? Wie ist alles so kompliziert? Am Anfang habe ich die Dinge nicht gewusst, aber ich war brennend im Herrn. Ja, Offenbarung 3,10, vor der Entrückung, wichtig, wenn man diese Dinge weiß, für sich selbst. Aber am Anfang wusste ich die Dinge nicht und war trotzdem ein brennendes Zeugnis für den Herrn. Wisst ihr, was ich sage, will ich wieder, es ist nicht falsch, wieder mal zurückzugehen und zu sagen, hey, was habe ich denn am Anfang empfangen? Es war die apostolische Lehre, Apostellehre. Ja, da war ich zu Hause. Ja, da möchte ich weitergehen. Und diese Dinge, sagt er hier, diese einfache Dinge, wisst ihr, der Herr hat ja nicht die Klugen erwählt, sondern die einfältig sind, das war ja Hoffnung für mich, dass die Dinge auch für einen Einfältigen umsetzbar sind. Ganz einfach. Und wenn ich es nicht kann, dann sage ich, Herr, hilf mir. Und diese Dinge, sagt er, die sollt ihr wieder bewahren. Kehrt um. Ja? Bewahrt die, das heißt gehorchen. Und das ist das, wo ich denke, wir haben oftmals die Tendenz, uns zu verlaufen. Es wird alles kompliziert. Manchmal ist es kompliziert. Aber der Herr hat einen Ausweg. Und jetzt sagt er hier, erst werde wach, denke, empfange, wie du gehört hast und bewahre es und jetzt tue Buße. Es ist wichtig, dass wir, und das ist ein schönes Geschenk, dass wenn ich an den Punkt komme, wo ich sage, hey, ich bin irgendwie, habe mich verlaufen in meinem Hamsterrad, dass ich anfange, da hier oben mal nachzudenken und zu sagen, jetzt ändere ich meine Sinne. Ist ein Geschenk. Und das ist ja etwas, das ich tue mir ja nur selbst gut. Weil wenn ich weitergehe, meinen Weg, also nicht Buße 180, nicht 360 Grad, sondern 180, das ist ja nur etwas, was für mich sehr wertvoll ist. Buße tun, umkehren und dann stur in der Spur. Ja, das ist es. Und wenn das geschehe ist bei uns, dann sagt er, und das muss ja ein Stück weit geschehen sein, denn da, wo ich nicht oder da, wo ich hinke und blind bin, da kann ich auch keinen anderen mitnehmen. Aber da, wo ich, sag mal, diese Dinge tue, diese kindlichen Dinge, da sagt er jetzt, und stärke das Übrige, das im Begriff ist, zu stärken, zu sterben. Das heißt, dann ist es dein Auftrag, und das ist nicht nur der Auftrag der Verantwortlichen, der Hauptverantwortlichen, sondern dein Auftrag, dass wir untereinander Handreichung geben, meiner Schwester, meinem Bruder, da wo er, sag mal, nicht mehr gerade steht, vielleicht schon im Begriff ist zu sterben, dass ich mich um den kümmere. Das ist Gemeinde. Und das Problem war ja hier, ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Das heißt nochmal, die Gemeinde war aktiv, aber sie waren nicht vom Herrn her diese Werke vollendet, das heißt ganzheitlich. Sie waren halbherzig. Sie haben getan und getan und nicht gefragt, ist das eigentlich das, was der Herr von mir, von der Gemeinde möchte? Wisst ihr, vielleicht kennt ihr das, dieses Halbherzige. Dieses Tun, Tun, Tun und gar nicht mehr fragen, will es eigentlich der Herr? Vielleicht hat er es mal gewollt, ist es jetzt noch dran? Soll ich was Neues anfangen? Soll ich es lassen? Sondern man tut es einfach. Wisst ihr, und der Herr sagt ja hier, gewisse Brisanz ist ja dabei. Wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht umkehre, Vers 3b, wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Man muss sich ja fragen, Herr, warum bist du so hart zu deiner eigenen Gemeinde? Das ist ja ein Gericht. Aber es ist logisch. Wisst ihr, wenn einer von uns heute Morgen einen Herzinfarkt bekommen würde oder irgendeine schwere Krankheit, dann gehst du das Erste, was du machst, du gehst ins Krankenhaus, hier wahrscheinlich nach Calw. So, jetzt stehst du vor Calw und merkst, es ist nur eine Pappwand. Hinten dran ist nichts. Keine medizinischen Geräte, kein medizinisches Personal. Auftrag verfehlt. Für nichts gut. Du stirbst. Gemeinde ist dazu da, dass Menschen sehen, hier ist Leben, hier ist Hilfe, hier ist Licht. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann ist es unter Umständen so wie in Ephesus, da muss der Herr den Leuchter von der Stelle rücken. Macht doch Sinn. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier nochmal uns wirklich vergegenwärtigen, in was für einer Kraft machen wir das eigentlich. Ich möchte uns noch hier Sacharja 4, Vers 6 lesen. Und da sehen wir diese Kraft, diese Notwendigkeit, was eigentlich bei uns geschehen sollte in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Da ist ja dieses Bild von diesem Leuchter, der gespeist wird von den Ölgießrohr, und da heißt es, da antwortete er und sprach zu mir. Sacharja 4, Vers 6. Das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Ich denke, das ist das Prinzip auch für uns. Nicht durch meine eigene Kraft, nicht durch meine eigene Macht, sondern durch das, was der Herr uns durch den Weinstock schenken möchte. Nur das hat wirklich Substanz. Also, Jesus gibt dieser sterbenden Gemeinde Hilfe, wie sie aus diesem Zustand wieder herausfindet. Auch dir und mir heute Morgen ganz persönlich. Und das ist doch eine wunderbare Gnade, zu sagen, okay, ich habe mich verlaufen, jetzt kehre ich wieder um. Aber es ist auch eine persönliche Verantwortung. Er stellt es bereit, aber aufwachen und diese Dinge tun, die muss ich, das ist mein Dings, nachdenken und Buße tun. Ich denke, hier hilft kein Strauß-Prinzip. Einfach, ich bin nicht gemeint damit, meine Gemeinde ist nicht gemeint, sondern einfach mal fragen, bin ich gemeint? Wisst ihr, es gibt auch Gemeinde in Philadelphia. Wenn du heute Morgen nicht gemeint bist, dann ist es wunderbar. Dann ist es super. Wir sind nicht dazu da, um anderen schlechtes Gewissen zu machen. Ich denke, das machen wir uns Christen, je nachdem, wie Charakter man ist, dann immer, oh, das habe ich nicht und das kann ich nicht und da habe ich gefehlt. Nein. Aber da, wo geistlicher Tod bereits eingetreten ist, da ist es wichtig zu schauen. Das heißt, wenn Gott uns die Hand reicht und beleben möchte, wo musst du heute, morgen oder besser gesagt vielleicht nach dieser Predigt oder diese Tage noch mal wirklich stehe bleiben und sage, wo stehe ich? Mal 20 Minuten nehmen und sagen, Herr, wo stehe ich? War heute Morgen um 6 da laufen, da wunderbar, hast du Ruhe. Mal sagen, Herr, wo stehe ich eigentlich? Ich predige heute Morgen, wo stehe ich eigentlich? Wisst ihr, geschwätzt ist schnell. Wo stehe ich persönlich? Wo muss ich umkehren? Und wisst ihr, das predige ich wieder in erster Linie zu mir selbst. Und du wirst hier rausgehen, du bist so beschäftigt mit neuen Gesprächen, mit Mails, die du beantworten willst. Am Montag fängt dann der Beruf wieder an, der Alltag, du hast Kinder vielleicht, du hast jemanden daheim zum Pflege und schon ist diese Dinge wieder die Sorgen der Welt und schon ist wieder alles vergessen. So ist es doch. Wir können dankbar sein, dass der Herr so gnädig ist. Deswegen nimm vielleicht mal ein Stück Papier und frag dich mal, wo hast du angefangen und wo stehst du heute? Wo hast du angefangen geistlich und wo stehst du heute? Wo steht deine Gemeinde heute? Wie hat sie angefangen? Gebetsleben, Lehre. Und dann, wenn du das getan hast, welches Geschwister kannst du ganz konkret dabei behilflich sein, wieder zum Leben zu kommen? Vielleicht ist es mal angebracht, wieder mal ein Geschwister beiseite zu nehmen. Wie geht's dir eigentlich? Ich sehe, bei dir ist was, irgendwas ist doch nicht in Ordnung. Ja, vielleicht mal anrufen. Vielleicht mal mit dem Geschwister zusammen beten, einfach sich treffen, anbieten, vielleicht sogar neu die Bibel zu lesen. Ja, ja, ja. Machen. Ja, fragen. Du musst nicht die ganze Welt retten, aber vielleicht hast du eine Person, vielleicht ist sogar dein Ehepartner. Einfach mal wieder neue Leute in den Gottesdienst einladen, die vielleicht schon lange nicht mehr da waren. Ganz praktisch. Ja, alles relativ herausfordernd und negativ. Aber der Herr möchte Hilfe geben. Und jetzt kommen wir noch, das Letzte ist etwas Positives. Diese Gemeinde ist nie hundertprozentig kaputt, weil sonst ist sie nicht mehr da. Und das Schöne ist, und das soll uns auch Mut machen, dass der Herr hier sagt, doch, du hast eine wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und das ist was Wunderbares. Es gibt immer ein Überrecht, egal wie kaputt die Gemeinde, also schlimmer geht es ja fast gar nicht mehr, da ist ein Überrecht, der gibt Hoffnung. Und er sagt hier, genau auf diese wenigen setze ich meine Hoffnung. Das Interessante ist ja, dass er hier, wir wissen gar nicht, wo dieser Verantwortliche oder die Verantwortlichen der Gemeinde stehen. Gehören die zu den wenigen oder sind die vielleicht auch schon mit im geistlichen Tod, wird hier gar nicht sichtbar. Ja, das heißt auch die Verantwortlichen, wenn hier Verantwortliche sind, selber fragen, wie sieht es eigentlich aus? Aber interessant ist, dass diese wenigen nicht dazu aufgefordert werden, die sterbende Kirche zu verlassen. Es ist ihnen nicht in den Sinn gekommen, eine besondere Kirche von Erweckten zu bilden. Das sehen wir ja auch oft, oder ich sehe das zumindest. In der Gemeinde entsteht Frust, man hat sich nicht so vorgestellt, es ist vielleicht sogar gewisse Dinge, wo, ja, die kann man auch anders machen, und dann wird immer mehr Frust aufgebaut und dann werden sich Krüppler auf einmal kommen zusammen und sagen, wir wollen was Neues machen und wir gehen. Aber die Bibel sagt das hier an keiner Stelle. Sie sagt natürlich, wenn irgendwas brennend ist, ihr Lehrer, und dann ist es was anderes. Aber hier in diesem Falle sind die Gläubigen dazu aufgerufen, Hilfestellung zu geben. Und vielleicht bist du auch hier und du bist total gefrustet von deiner Gemeinde, in der du dich befindest, und sagst, so eine Katastrophe. Vielleicht hat Gott dich gerade da noch hingesetzt, dass du unter Umständen jemand bist, der beleben kann, neu beleben kannst. Weil oftmals merken es die Leute gar nicht. Frag dich auch mal das. Und was war das Merkmal hier der Gemeinde, dieser wenigen? Und es ist ja interessant, dass es wirklich nur wenige waren. Er sagt hier, sie haben ihre Kleider nicht befleckt. Das heißt, sie haben die biblische Ethik für bare Münze genommen. Ja, sie sind einfach in der Spur Jesu gelaufen. Sie haben der alte Mensch ausgezogen. Sie haben den neue angezogen. Da, wo Sünde war, haben sie es bekannt natürlich. Wisst ihr, das ist wichtig, dass wir heute in dieser Zeit sagen wir, nicht nur Theoretiker sind, sondern auch praktisch diese Dinge. Nicht lügen, nicht stehlen, nicht Ehebrechen, Unzucht vermeiden. Und das wird eine Herausforderung auch für Gemeinde an sich. Ein Bruder hat jetzt spaßeshalber mal gesagt, ab 1.11. da könnt ihr schon mal zu Spenden in der Gemeinde zusätzlich aufrufen. Da kommt nämlich das Gleichstellungsgesetz. Und wenn ihr dann als Gemeinde und als Prediger vielleicht Dinge verkündigen, die diesem Gleichstellungsgesetz, sag mal, widersprechen, wer weiß, wo es endet. Ein Bruder hat mir gesagt, jetzt Interpol ist auf den, weil ein Prediger hier gepredigt hat, und den haben sie gleich mal, ich habe es selber nicht gelesen, aber ich denke, das ist etwas, mit dem wir rechnen müssen. Und dann aber stur in der Spur und zu sagen, nö, der Herr hat es geschrieben, in aller Liebe. Also sich von heidnischen Dingen auch hier in Sardes zu sagen, nein, wie Daniel, ich werde mich nicht beflecken, ich bleibe in der Spur. In aller Liebe, in aller Barmherzigkeit und Demut, aber ich mache da keine Kompromisse. Und der Lohn für uns, die wir sagen, das ist ja etwas, wo man sagen muss, das ist ja oft nicht so einfach. Und vor allem jetzt, wie das so wird und dann noch an biblischen Maßstäben, an göttlichen Maßstäben festzuhalten, ist ja, ja, wird schwieriger. Der Herr gibt hier noch Aussicht, er sagt, diejenigen, die überwinden. Und diejenigen, die überwinden, sind die, die am Herrn Jesus dranbleiben. Die kindlich ihm nachfolgen, die werden mit weißen Kleider bekleidet werden. Das haben wir alle in der Bekehrung erfahren, als wir zum Glaube kamen. Wir wurden mit weißen Kleider bekleidet, aber eines Tages werden wir bei ihm sein und dann ist dies vollständig. Wisst ihr, dann ist diese Sündenatur weg, also dieses, was mich immer wieder reizt, dann ist die Tränen, das Leid, alles ist weg. Es gibt Hoffnung, auch wenn jetzt Durststrecken sind. Dass wir wissen, der Herr, er steht an meiner Seite, er gibt mir diese weißen Kleider. Und er sagt, ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Das ist die Verheißung an Überwinder, an bußfertige Neuanfangende, dass er am ewigen Leben teilnehmen wird. Ist aber, wenn ich im Begriff stehe zu sterben und irgendwann tot bin, dann habe ich ein großes Problem. Wenn ich aber überwinde, indem ich umkehre und Buße tue und wach werde, dann bringt mich der Herr wunderbar durch. Und das ist das Wunderbare, dass er dann auch hier zum Schluss sagt, möchte ich jetzt auch mitgeben, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Ich stelle mir das ganz praktisch vor, dass ich eines Tages beim Herrn bin oder du, und dann sagt er, hier, das ist der Sven. Das war ein unglaublicher Knallkopf. Ja, der hat vieles nicht auf die Reihe gebracht. Aber er ist kindlich in aller Einfalt bei mir geblieben. Er hat sich auf mein vergossenes Blut gestellt. Er wird es bekennen. Das gibt mir Motivation, da dran zu bleiben. nicht jetzt da aufzugeben. Und er nochmal bringt durch. Und jetzt, ich komme zum Schluss, wenn man so einfach, sag mal, der Herr will ja nicht, dass die Gemeinde sich jetzt brutal anstrengt, sondern einfach kehr um. In der biblischen Spur, ganz neu anfängt mit dem Herrn Jesus. Das ist das Ziel heute Morgen. Zum Herrn Jesus kommen. So wie ich ihn empfangen habe und sage, Herr, hier bin ich. Habe ihn wieder verlaufen, aber jetzt fange ich wieder neu an. Reinige mich durch dein Blut. Und das Wunderbare ist, beziehungsweise ist nicht wunderbar, wenn du das so tust, so kindlich gehst, dann wirst du von zwei Seiten mindestens Probleme bekommen. Die einen, die gesetzlich sind, die sagen, oh, das reicht aber nicht, wenn du nur einfältig beim Herrn Jesus bleibst und du musst aber noch dazu. Und die anderen werden dir sagen, du kannst machen, was du willst. Der Herr Jesus tut alles, wunderbar. Soll ich sagen, nein, der Jesus hat gesagt, ich muss wachen, ich muss bekennen, ich muss umkehren, das ist mein Part. Wieso? Der Herr hat es eigentlich so einfach gemacht. Deswegen nochmal die Frage an dich, wo stehst du heute Morgen? Lebendig oder tot? Wo hast du deine Kleider befleckt? Dann lade ich dich ein, zu reinigen. Bekenn deine Sünde. Wo schläfst du bereits? Wo ist es Zeit aufzuwachen? Und wo sollst du ganz neu aufwachen und andere auch mit ins Boot holen, damit du ihnen eine Hilfestellung gibst? Dann kommt der Herr zum Ziel. Egal wie tot die Gemeinde ist, egal wie tot du heute Morgen bist, der Herr kommt zum Ziel. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, Herr Jesus, wir können nur staunen, dass du so eine tote Gemeinde, so eine abgefallene Gemeinde, die wirklich im Abgrund nahe ist und sogar schon drüber hinaus vielleicht, dass du diese Gemeinde retten willst, Herr. Und wenn wir so in unser Leben schauen, wir waren ja auch nicht besser. Wir waren tot in Sünde, wir waren Feinde Gottes und du hast uns wunderbar belebt. Du hast uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und du möchtest, dass Gemeinde genau das in dieser Welt auch ausdrückt, dass wir ein Licht sind in dieser Welt. Und du kennst Gemeinde, Herr, du kennst uns selbst als Charakter mit unseren oftmals Dickköpfen. Wir beten einfach, dass du mit jedem zum Ziel kommst, auch durch diese Predigt, Herr. Du hast mir auch so viel gesagt, wo der Hase falsch läuft. Bet einfach, Herr, dass du jedem nachgehst in seinem Herzen, wirklich guckst und zeigst, Herr, was ist vielleicht nicht in Ordnung, wo bin ich schon am Sterben. Herr Jesus, wir danken dir, dass du das lebendige Wasser bist und dass es nichts mehr braucht, als zu dir zu kommen. Dann wirst du uns neu beleben und das bete ich so für mich und für jeden Einzelnen. Hab Dank. Amen. Amen.